tolles Lied. Ich bin noch ganz geflasht. Wahnsinn. Vielen Dank. Also sowohl vom Text als auch vom Gesang, als auch von der Musik. Toll. Vielen Dank euch. Ja, ihr Lieben, willkommen zum Gottesdienst. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Danke dir, dass wir nach wie vor in Freiheit zusammenkommen dürfen und dass wir an diesem Sonntag dir begegnen dürfen. In Liedern, in Gebeten, in Gedanken und jetzt auch, wenn wir dein Wort betrachten. Segne dieses Wort und lass es, ja, seine Kraft in uns entfalten. Amen. Ja, ihr Lieben, wir sind in der Sommerzeit angekommen. Und vielleicht erklärt das auch den einen oder anderen leeren Sitz, dass vielleicht der eine oder die andere so ein bisschen mit der Zeit ins Schwimmen gekommen ist. Sommerzeit, das heißt, diese Nacht wurde die Zeit vorgestellt um eine Stunde. Und damit haben wir sozusagen ab heute und die kommende Zeit bis in den Herbst dann hinein eine verschobene gesetzliche Zeit. Und es ist wirklich interessant, wenn man sich dieses Thema Zeit mal anschaut, dass es da ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. Und dieses Thema Sommerzeit gehört in den Bereich der gesetzlichen Zeit. Und die Ermittlung der gesetzlichen Zeit ist nicht irgendwas, was man so macht, sondern es ist eine hoheitliche Aufgabe eines Staates. Das heißt, ein Staat, eine Regierung legt das fest. Warum ist das wichtig? Ich glaube, das erschließt sich sehr schnell, denn dieses Zeitthema ist noch ein relativ junges Thema. Wir leben zum Beispiel hier in einer Zeitzone, der mitteleuropäischen Zeitzone. Das merkt ihr, wenn ihr vielleicht mal ins Ausland gereist seid oder auf einen anderen Kontinent, Amerika oder so, dann gibt es Zeitverschiebungen, das merken wir natürlich ganz klar. Man hat Zeitzonen festgelegt. Das hat man aber erst Ende des 19. Jahrhunderts gemacht. Und in Frankreich war das zum Beispiel bis in die 1880er Jahre, das ist gar nicht so ganz lange hin, war es üblich, dass jede Stadt eine eigene Zeit hatte. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Kuddelmuddel war. Und man konnte Zeit in dem Maße gar nicht messen. Die Leute hatten nicht alle Uhren. Und dann hat man in der Regel ein akustisches Signal benutzt, um Zeiten anzuzeigen. Das können die Kirchenglocken sein, das kennen wir heute noch so ein bisschen. Deswegen waren die Kirchtürme und Kirchenglocken auch wichtig als Zeitmesser. Aber manche haben auch Kanonenböller abgeschossen und so weiter und so weiter. Es gab ein akustisches Signal für die Zeit. Diese Idee der Sommerzeit, und ich erinnere mich tatsächlich noch genau, als sie hier eingeführt wurde in Deutschland, in der Bundesrepublik, ist gar nicht so ganz, ganz neu. Und in Deutschland, als historische nationale Einheit, wurde die Sommerzeit in einer sehr schwierigen Zeit eingeführt, nämlich 1916. Und wer geschichtlich sich auskennt, weiß, dass 1916 der Erste Weltkrieg tobte. Und der Hintergrund war kein netter oder guter Hintergrund, sondern der Hintergrund war, dass man gesagt hat, wir führen die Sommerzeit ein, damit in diesen großen, furchtbaren Materialschlachten die Artillerie besser zielen konnte und mehr Licht hatte. Das heißt, eigentlich war die Uridee der Sommerzeit in Deutschland eine militärische und eine zerstörerische. Woran ich mich noch erinnere, ist die Einführung der Sommerzeit und zwar 1980. Und dem voraus, und daran können sich einige von euch sicherlich auch noch erinnern, dem vorausgegangen war die Energiekrise. Das fing 1973 an, Ölkrise. Und ihr erinnert euch vielleicht noch die Älteren, dass wir so autofreie Sonntage hatten. Ich weiß, dass ich mit meinem Kinderrädchen auf der Autobahn A3 Fahrrad gefahren bin. Das war ziemlich cool, weil das ganz ungefährlich war. Können sich die Jungen gar nicht vorstellen. Keine Autos, Autobahnen waren Spazierwege, da konnte man dann Roller fahren und Fahrrädchen fahren. 1980 ist die Sommerzeit wieder eingeführt worden in der BRD und seitdem haben wir sie auch. Nun, jetzt habe ich euch ganz viel zum Thema Zeit und heute erzählt, aber das Thema Zeit spielt tatsächlich auch in der Bibel eine große Rolle. Und Zeit ist bei uns so ein Begriff und wir haben schon auch in dem Lied gemerkt, dass dieses Lied ja auch mit Zeitbegriffen gespielt hat. Wenn wir jetzt an Zeit denken, ich sehe die Uhr da vorne, wir haben Armbanduhren an unseren Handys, Computern wird Zeit angezeigt, dann ist das ja nur ein Aspekt von Zeit. Und in der antiken Umwelt und in der Bibel gibt es verschiedene Zeitbegriffe, der diese Aspekte viel, viel deutlicher darstellt. Das, was wir so kennen und mit Zeit zusammenbringen, wäre der biblische oder der antike Begriff des Chronos. Und ihr wisst vielleicht, man spricht zum Beispiel von Chronologie, wenn man eine Zeitabfolge meint. Der Chronos-Begriff meint die messbare Zeit. Das kann eine Uhr sein, also die Uhrzeit, jetzt Sommerzeit. Ne? Es kann aber auch wirklich die Jahreszeit sein, die Abläufe, messbare Zeit, Geburtsdatum, alles Chronos. Und Chronos ist messbar, in der Antike über Sanduhren vielleicht oder Sonnenuhren, der Sonnenstand, heute eben über mechanische, digitale Uhren und die berühmte Atomuhr. Man bemüht sich extrem genau Zeit zu messen heutzutage. Daneben gibt es aber einen zweiten Begriff. Das ist der Begriff des Kairos. Also Chronos hat wir, das ist die messbare Zeit. Kairos meint etwas ganz, ganz anderes. Beim Kairos-Begriff geht es um den richtigen Zeitpunkt. Und zwar in dem Sinne, den richtigen Zeitpunkt etwas zu tun. Und das wisst ihr vielleicht auch aus eurer Lebenserfahrung, dass es manchmal aufs Timing im Leben drauf ankommt, den richtigen Zeitpunkt zu setzen, eine Entscheidung zu treffen. Manchmal wird einem die Pistole auf die Brust gesetzt und man ist gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, weil man gerade die Kündigung gekriegt hat oder die Firma gerade pleite gegangen ist oder. Aber manchmal plant man auch in seinem Leben gewisse Veränderungen und da ist es ganz, ganz wichtig, auch ein gutes Gefühl für ein gutes Timing zu haben. Die richtige Zeit, der richtige Zeitpunkt, etwas zu tun. Und im biblischen Sinne meint Kairos noch etwas mehr, nämlich nicht nur, dass ich was entscheide, sondern dass Gott selber auch Zeiten setzt, wo sich Dinge verändern. Also auch Gott vermittelt eine Idee vom richtigen Zeitpunkt, vom gegebenen Zeitpunkt, eine Chance und Gelegenheit, zum Beispiel einen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Auch das ist Kairos. Und dann gibt es einen letzten Begriff, der heißt Aion oder Aion, Aion. Und dieser Aion-Begriff ist ein antiker Begriff, der einmal im Griechischen für gewisse Epochen gemeint ist. Also die Griechen haben sich ihre Zeit in gewissen Epochen vorgestellt, in Äonen. In der Bibel gibt es diesen Begriff auch, aber dieser Aion-Begriff wird hier mehr als Heilszeit verwendet und hat aber auch schon den Aspekt der Ewigkeit. Gottes Ewigkeit, das ist der Aion der Ewigkeit. Also da, wo Gott Epochen setzt, was Neues beginnen lässt, und zwar jetzt abgesehen vom richtigen Zeitpunkt etwas zu tun, sondern es beginnt eine neuer Abschnitt in Gottes Heilszeit, da meint die Bibel, benutzt die Bibel den Begriff Aion. Also, unser deutscher Begriff Zeit findet sich in der Bibel und auch in der Antike in drei unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die unterschiedliche Aspekte von Zeit benennen. Und ich habe uns einen Text mitgebracht, den wir, weil es ein synoptischer Text ist, auch wieder in verschiedenen Evangelien finden, hier bei Lukas und Matthäus. Und ich möchte jetzt aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen, eine kurze Passage, Matthäus 16, Verse 1 bis 4. Und da dieser Abschnitt ist hier bei Matthäus überschrieben mit: Die Pharisäer fordern einen Beweis. Einige Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel, als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Aber Jesus antwortete ihnen: Wenn der Abendhimmel rot ist, dann sagt ihr, morgen gibt es schönes Wetter. Und wenn der Abendhimmel rot und verhangen ist, sagt ihr, es wird regnen. Ihr könnt also das Aussehen des Himmels beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr dann nicht, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Wie verkehrt sind doch diese Leute. Von Gott wollen sie nichts wissen, aber Beweise wollen sie sehen. Der einzige Beweis, den sie bekommen werden, entspricht dem, was mit dem Propheten Jona geschehen ist. Damit ließ er sie stehen und ging weg. Wir finden eine Parallele zu diesem Text im Lukas-Evangelium, Lukas 12, Verse 54 bis 56. Und dieser Text ist etwas anders überschrieben, obwohl er eine sehr ähnliche Begebenheit erzählt. Da heißt es, die Zeichen der Zeit. Und da sind wir nochmal ein bisschen dichter an meiner Einleitung dran. Bevor ich jetzt in den Text eintauche, möchte ich einige Begriffe klären, die uns vielleicht nicht mehr so ganz deutlich sind. Hier wird einmal von zwei Personengruppen gesprochen, die von Jesus diesen Beweis seiner Göttlichkeit, letztlich seiner Sendung fordern. Es wird einmal von den Pharisäern gesprochen und einmal von den Sadduzäern. Die Pharisäer sind eine theologische, philosophische und politische Schule im antiken Judentum. Als Schriftgelehrte waren sie nicht nur Experten in den Gesetzestexten der Tora und des Talmuds, sondern auch ganz gewichtige Prediger, also theologische, philosophische Elite. Daneben gibt es die Gruppe der Sadduzäer, die haben sozusagen parallel existiert. Auch die Sadduzäer gehören zu einer theologischen und philosophischen Schule im antiken Judentum, aber, und jetzt kommt der Unterschied, im Unterschied zu den Pharisäern leugnen sie das Eingreifen, das Wirken Gottes in die konkreten menschlichen Angelegenheiten und sie glauben nicht an ein Leben nach dem Tod. Sie glauben nicht an eine Auferstehung. Daneben erkennen sie nur die Tora, also die fünf Bücher Mose, als religiöse Autorität an und verleugnen die mündliche Überlieferung und die Auslegungstexte dazu. Die Sadduzäer gehörten vermutlich den höheren Gesellschaftsschichten im Umfeld der Priesteraristokratie an. Wichtige Leute, die auch politisch ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Zwei Gruppen an Theologen, Philosophen, hochgebildete Leute, die Jesus nun nach einem Zeichen fordern. Und Jesus antwortet ihnen, indem er eigentlich sie ziemlich im Regen stehen lässt. Er antwortet ihnen, indem er auf das Zeichen des Jona hinweist. Auch das ist etwas, was für uns erstmal nicht so ganz gut nachzuvollziehen ist und deswegen möchte ich auch das noch klären. Jona, das wisst ihr wahrscheinlich alle, ist ein Prophet im Alten Testament, da gibt es das Buch Jona auch. Und Jona, das ist so die ganz berühmte Geschichte, das weiß fast jeder, das ist der im Bauch des Walfisches. Das ist sofort der Schlüssel dazu. Und Matthäus selber, also im eigentlichen gleichen Evangelium, wird im Grunde schon der Schlüssel vorausgesetzt. Und zwar schon ein paar Kapitel davor, wo Jesus dieses Zeichen des Jona auch schon mal erwähnt und gleichzeitig auch entschlüsselt. Und ich lese aus Matthäus 12 die Verse 39 bis 40. Da sagt Jesus fast den gleichen Wortlaut: Wie verkehrt sind doch diese Leute, von Gott wollen sie nichts wissen, aber Beweise wollen sie sehen. Der einzige Beweis, den sie bekommen werden, entspricht dem, und jetzt sind wir beim Propheten, was dem Propheten Jona geschehen ist. Und jetzt kommt die Aufklärung. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Seeungeheuers, Strich Walfisch oder was auch immer, war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Also, das Zeichen des Jona, was Jesus ihn hier sozusagen ankündigt, den Sadduzäern und Pharisäern, ist im Grunde schon der Hinweis auf seinen Tod und auf die Auferstehung zeichenhaft und das heißt auf das, was wir mit dem Osterfest feiern werden. 3 Tage und 3 Nächte, das ist das Zeichen, das Jesus gab, um zu bestätigen, dass er der Messias ist. Jesus begründet seine Identität mit dem, was an Ostern geschehen wird. Es geht also in diesem Text ganz zentral um die Identität Jesu. Wer bist du, Jesus? Das ist die Frage, die die Menschen umtreibt. Und Jesus benutzt im Grunde schon Zeitbegriffe auch, um sozusagen auf diese Antwort hinzuarbeiten. Zuerst spricht er sie an und sagt ihnen ein etwas komisches Bild, wenn er eben sagt, am Morgen könnt ihr aber schon sagen, wie das Wetter wird, oder am Abend, wenn die Sonne, und könnt ihr sagen. Also er geht erstmal auf diesen Chronos-Begriff ein, indem er einfach die Tageszeiten nennt und diese Wetterprognosen, die da hinausgehen. Und dann sagt er aber, da geht es ja auch um Zeit, und dann sagt er aber die Zeichen dieser Zeit könnt ihr nicht deuten. Und damit ist er in der zweiten Begriffskategorie, dem Aeon. Jesus macht deutlich, dass mit seinem Kommen eine neue Zeit, ein neuer Aeon begonnen hat, von denen die führenden Theologen seiner Zeit, das wären die Leute, die eigentlich die Fachleute dafür sind, keine Notiz nehmen. Die haben kein Auge dafür, die können das nicht wahrnehmen. Und diese Blindheit, die er ihnen vorwirft, die spiegelt sich noch in einem zweiten Begriffsspiel, das ist fast ein Wortspiel, was hier in dem Text drin ist, indem er immer wieder vom Himmel spricht. Ihr guckt in den Himmel, ihr kennt das, also bei uns ist das immer die Oma, die kann abends oft schon sagen, wie am nächsten Tag das Wetter, die steht da im Garten, guckt in den Himmel und sagt, oh, morgen wird das Wetter schön oder morgen gibt es Regen, das ist immer so unser Wetterfrosch, die kann das gut. Und er benutzt sozusagen so ein ähnliches Bild und sagt, ihr guckt in den Himmel und könnt sagen, wie das Wetter ist. Und das Wortspiel, was hier hintersteckt, ist, dass Himmel hier auch eine doppelte Bedeutung hat in dem Text. Das können wir im Deutschen nicht so gut merken, aber im Englischen zum Beispiel ist es so, dass es 2 Begriffe gibt, nämlich einmal den the sky, also den Himmel, den sichtbaren Himmel, das wäre in der Bibel sozusagen das Firmament, also der physische, physikalische Himmel, und heaven. Und heaven ist dann der Himmel als der Ort, wo Gott verortet wird. Also der Ort, wo Gott lebt, wo vielleicht dann auch mal in der Ewigkeit die Menschen sein werden im Himmel. Wir kennen das manchmal, wenn wir sagen, uns einen besonders schönen Moment erleben, das ist wie im Himmel. Ne? Und dann heißt das natürlich nicht, es ist nicht so, als wenn wir jetzt durch die Luft fliegen, sondern wie im Himmel heißt, es ist so wie eine paradiesische Situation, wenn wir mal bei Gott sein werden, es ist wie im Himmel. Und er sagt, ihr guckt in den Himmel und könnt das Wetter voraussagen, aber ihr habt überhaupt keine Idee vom Ort Gottes, von Gott. Und im Hebräischen ist es zur Zeit Jesu üblich, dass Himmel sogar als Synonym für Gott benutzt wird, weil der Name Gottes so heilig ist, dass man gescheut hat, Gott zu benennen, Gott anzusprechen mit Namen. Deswegen hat man oft vom Himmel gesprochen und meint aber Gott. Das ist für uns ja wohl nicht mehr rauszulesen, aber für die Menschen damals war das auf jeden Fall nachzuvollziehen. Und etwas später, dann kommt der 3. Zeitbegriff noch rein, sagt Jesus in Matthäus 26, Vers 18, wo er sagt, meine Stunde ist nicht mehr weit, und dann bewegen wir uns aufs Osterfest zu. Das ist sozusagen dieser Begriff Kairos, der Moment Gottes, der richtige Moment, wo Jesus dann auch weiß, so jetzt geht es, Karfreitag, wenn wir das nochmal betrachten, geht es auf den letzten Weg ans Kreuz, letztlich Kairos. Und damit wird dann dieser neue Äon angestoßen. Was hier rauskommt in diesem sehr kurzen Text, ist ein anderer Aspekt auch noch. Jesus hinterfragt, stellt in Frage letztlich auch die Deutungshoheit der theologischen Fachleute seiner Zeit. Die Leute, die eigentlich Ahnung haben müssten von dem, was da gerade passiert, und es ist eine Zeit, die sich sehr nach dem Messias gesehnt hat, die raffen eigentlich überhaupt nicht, was los ist. Und das kritisiert Jesus hier. Im Lukas-Text, habe ich gesagt, ist dieser Abschnitt mit Zeichen der Zeit überschrieben. Und ich möchte einfach als nächsten Gedanken weiter ausführen, was sind denn die Zeichen unserer heutigen Zeit? Und damit verbunden die Frage, wer hat heute die Deutungshoheit über das, was gerade passiert, was wir gerade erleben? Deutungshoheit, ein neuer Begriff, den ich jetzt eingeführt habe, meint das alleinige Recht, ein Sachverhalt zu interpretieren. Also die Leute, die für sich in Anspruch zu sagen, wo es lang geht und was wichtig ist und was weniger wichtig ist und Sachverhalte zu erklären, das sind die Leute, die die Deutungshoheit postulieren. In Israel gab es zur Zeit Jesu eine große Hoffnung auf den Messias, wie auch immer das dann aussehen mag. Jemand, der als Gesandter Gottes die Not der Menschen vor dem Hintergrund von politischer und religiöser Unterdrückung abwendet und Freiheit schenkt. Doch offensichtlich haben die zuständigen Fachleute den Blick für Gottes Handeln verloren, weswegen Jesus die fachliche Kompetenz der führenden Theologen seiner Zeit in Frage stellt. In welcher Zeit leben wir heute? Welche Hoffnungen bewegen uns 2021 und spielen vielleicht auch diese Zeitbegriffe dabei eine Rolle? In unserer modernen Welt scheint die messbare Zeit Chronos die ganz überragende Dominanz zu haben. Und dabei verlieren wir oft diese anderen beiden auch sehr wichtigen Zeitbegriffe aus den Augen. Kairos und Aeon. Und trotzdem sind alle drei Begriffe immer noch vorhanden in uns und haben immer noch auch wesentliche biblische Bezüge, auch wenn wir es kaum merken. Chronos, heute. Ich bin eingestiegen mit der Sommerzeit. Das ist Chronos. Eine Stunde vorgestellt, deswegen treffen wir uns auch heute eine Stunde früher als letzte Woche. Aber wir leben auch im Jahr 2021. Und zwar nach Christus. 2021 nach Christus. Christi Geburt ist bis heute der Ankerpunkt unserer Zeitrechnung weltweit. Es gibt verschiedene Zeitrechnungen in verschiedenen religiösen Gruppierungen auch und so weiter, aber weltweit gibt es das Übereinkommen, dass wir das Jahr 2021 haben. Und zwar nach Christus. Das heißt, wir zählen immer noch, ob wir gläubig sind oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht, unsere Zeit als in Bezug auf die Geburt Jesu Christi. Und damit setzt unsere gesamte Chronoszeit, unsere ganze Zeit, die wir zählen, immer noch auch im anderen Begriff, nämlich im Aeon-Begriff, in der Zeit, die Gott vorgegeben hat. Kairos, heute. Wir sind im Frühjahr, im Frühling, und Kairos ist natürlich auch so ein Begriff, der auch so ganz praktische, natürliche Dinge meint. Nämlich zum Beispiel zu überlegen, wann ist die Zeit zu pflanzen? Wann kommen die Blümchen in die Erde? Wird es noch Frost geben? Also auch das alles, was auch die Menschen der Bibel natürlich extrem pragmatisch beschäftigt hat. Also die Zeit, richtigen Zeitpunkt der Aussaat und so weiter und so weiter. Das ist das eine. Uns bewegt natürlich gerade aktuell auch diese Corona-Zeit. Und da wäre die Frage, und das erleben wir gerade auch politisch ganz klar, Kairos in Corona-Zeiten, nämlich, was ist der richtige Zeitpunkt, Hygienemaßnahmen zu lockern oder zu verschärfen? Was ist der richtige Zeitpunkt, Schulen wieder ganz zu öffnen, Kitas zu öffnen? Was ist der richtige Zeitpunkt, Geschäfte und Museen zu öffnen, Konzerte zuzulassen oder zu verschärfen? Und da merken wir schon, kommen wir sehr ins Schleudern, wer vermag das zu sagen, was richtig ist. Und was wir gerade merken, ist eine Politik des Try and Error. Wir probieren was, wir öffnen, merken, die Zahlen gehen wieder ab, es wird wieder zurückgerudert. Und gerade auch jetzt in der Karwoche, die vor uns liegt, haben wir das ganz stark gemerkt mit diesen sehr widersprüchlichen Informationen aus der Politik. Kairos, der richtige Zeitpunkt, etwas zu entscheiden, etwas zu tun, gerade in Corona-Zeiten. Und dann die letzte Frage, in welchem Äon leben wir heute? Ist es vielleicht die Epoche der Pandemie? Ist es die Epoche der Angst und der Beschränkungen nach Jahrzehnten grenzenloser Freiheit? Und ist es vielleicht noch Gottes Zeit, in der wir leben? Und da haben wir wieder sozusagen den Rückschluss zum Kronos 2021, die Zeit zwischen Jesu Geburt, Wirken, Tod und Auferstehung und Jesu Wiederkunft. Wem sprechen wir die Deutungshoheit in dieser Zeit zu? Sicherlich haben in unserer Zeit die Naturwissenschaftler und die Ingenieure eine hohe Deutungshoheit. Und das ist auch gut so. Wir haben komplexe Systeme und viele, viele technische, naturwissenschaftliche Fragen auch. Und das sind schon die richtigen Leute, die da was zu sagen können, ohne Fragen. Aber wir merken auch, dass das Wissen und die Fachkompetenz von Virologen, von Politikern begrenzt sind, dass auch diese Fachleute Probleme haben, diese Zeit richtig zu deuten. Und vielleicht ist es sogar die Zeit von Bloggern, die uns jetzt erklären, in welcher Zeit wir leben. Wer hat die Deutungshoheit? Eins scheint klar zu sein, die Theologen haben diese Deutungshoheit gesellschaftlich gesehen nicht mehr. Ich komme zum Schluss. Wie können wir unsere Zeit, die Phänomene unserer Zeit vor Gottes Wirklichkeit betrachten? Wenn wir als Christen unsere Zeit vor der Wirklichkeit Gottes einordnen wollen, dann lassen sich erstaunlicherweise alle drei Zeitdimensionen miteinander verschränken. Die messbare Zeit Kronos, die Stunden, Tage, Jahre, die wir zählen und deren Knecht wir ja auch in gewisser Weise sind, und ich habe es eben schon gesagt, sagen, dass wir im Jahre 2021 nach Christus leben. Christi Geburt ist bis heute der Ankerpunkt unserer Zeitrechnung. Auch wenn wir oft unter Zeitdruck leiden, ist es Gott wichtig, dass wir uns Auszeiten nehmen, Zeiten der Ruhe und damit auch Zeiten für Gott. Kairos, der richtige Zeitpunkt. Wir als Christen dürfen unsere Entscheidung, das was ansteht, mit Gott abstimmen, ihn um Rat und Weisheit bitten. Und gerade in dieser besonderen Situation der Pandemie ist vieles nicht mehr abzusehen und einzuordnen. Uns fehlen die Erfahrungen, mit diesen Zeiten umzugehen. Gerade hier brauchen wir Weisheit, um den richtigen Zeitpunkt für Situationen zu überdenken. Vielleicht auch über Zeiten des Umdenkens und der Neuorientierung nachzudenken. Und das dürfen wir gerne mit Gott zusammentun. Und letztlich der Aeon-Begriff, der Blick auf die Ewigkeit Gottes. Unser Leben ist eingebettet, bezieht seinen Sinn vor dem Wissen um Gottes Ewigkeit. Den Beginn der Ewigkeit Gottes setzen die Evangelisten mit Jesu Wirken auf der Erde gleich und gilt uns Christen nicht für ein unbestimmtes Irgendwann, sondern jetzt schon im Hier und jetzt. Dabei spielt das Ostergeschehen eine zentrale Rolle, an das wir seit 2021 Jahren denken, und zwar nicht nur am Osterfest, sondern auch in jedem Abendmahl. Wir sind heute an einem Sonntag zusammengekommen und gerade im Sonntag begegnen sich Kronos, Kairos und Aion. Sie erinnern uns an den Tag Gottes und damit auch an sein Schöpfungswerk. Der Sonntag strukturiert unsere Kronoszeit, indem Gott uns Menschen eine Auszeit, eine Zeit der Ruhe schenkt. Damit gibt er uns Gelegenheit zur Besinnung im Strudel und in der Hektik und in den Sorgen innezuhalten, Prioritäten in unserem Leben zu überdenken und zu ordnen und damit auch ein besseres Gefühl für den richtigen Zeitpunkt für Entscheidungen für den Kairos zu finden. Innehalten, Abstand vom Alltag gewinnen, das ist das, was Gelassenheit meint und Gelassenheit fördert. Und jetzt möchte ich schließen mit einem Gedanken von Hans-Joachim Eckstein, der was sehr Gutes zum Thema Gelassenheit geschrieben hat und zum Thema Zeit. Und das ist auch mein Wunsch für uns alle in dieser sehr problematischen Zeit. Gelassenheit ist die Kunst, in der gegenwärtigen Situation schon den Abstand zu gewinnen, den sonst erst die Zeit schafft. Amen.